es war bei uns so, dass unser Interviewpartner zunächst das Wort hat. Sie haben einige Stichworte gehört und wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie dazu jetzt sich äußern. Vielen Dank.
Ich freue mich, dass ich die Gelegenheit habe, vor jungen Leuten etwas über mein Leben erzählen zu dürfen. Es ist ein Leben, das vom 20. Jahrhundert geprägt wurde. Geboren 1926 in einem alten Gutshaus aus dem Siebenjährigen Krieg gebaut, mit Petroleumlicht und ohne Heizung. Meine Eltern beiderseits sind Bauern. Mein Vater hatte als erster als Gutspächter den weiteren Schritt getan. Und ich bin dann aufgewachsen in Burghorst bei Ribnitz, nachdem ich die einklassige Dorfschule besucht habe, wo 8 Jahrgänge in einem Raum unterrichtet wurden. Und das war hervorragend, denn man konnte ja mithören, was die Älteren lernten. Und ich habe also bei der Aufnahmeprüfung zur damaligen Realschule sehr gut abgeschnitten. Ich bin also ein Befürworter dieser alten Form, solange es sich um Lehrer dreht, die das können, und um Schüler, die auch Disziplin üben. Ich habe dann in Ribnitz 5 Jahre meine Schulzeit beendet und musste, um Abitur machen zu können, nach Rostock ins Realgymnasium. Habe hier am 8. März 1943 noch mein Abitur abgelegt. Ich war immer der Jüngste in der Klasse. Dies habe ich dem Umstand zu danken, dass mein um ein Jahr älterer Bruder mit 6 Jahren eingeschult wurde und ich aus Versehen mitlief und der Dorfschulmeister sagte, lassen Sie ihn mal laufen, vielleicht schafft er es. Dadurch habe ich ein reguläres Abitur nach 1943 abgelegt und konnte dann nach Krieg und Gefangenschaft sofort mit dem Studium beginnen. Ich bin also bäuerlicher Herkunft von beiden Seiten und freue mich dessen und habe auch einen Beruf ergriffen, der diese Linie fortführt. Was hier von Interesse ist, ist das Geschehen an der Universität. Ich hatte, als ich aus Gefangenschaft zurückkam, ich bin also am 14. April 1945 in amerikanische Gefangenschaft gekommen und habe die Massenlager am Rhein bis zum September 1945 durchgestanden in Bad Sinzig und Andernach und bin mit 45 Kilo Lebendgewicht nach Frankreich im Güterwagen transportiert worden. Meine Kurzsichtigkeit bewahrte mich davor, ins Bergwerk gesteckt zu werden, und ich meldete mich beim Bauern. Und als der mich sah, sprach er die mir unvergesslichen Worte: Je ne demande qu'une seule chose, c'est la bonne volonté, mon cher. Ich erwarte von Ihnen nur eins, den guten Willen, mein Lieber. Ich habe in 7 Wochen 50 Pfund zugenommen und war dann ein aktiver Landarbeiter in Flandern bei Dünkirchen. Ich war später im Entlastungslager eingesetzt als Kulturreferent, da ich in der Schule Französisch gelernt und mit Eifer betrieben hatte. Hat sich mein ganzer Lebensweg um diese französische Sprache herum kristallisiert. Das werden Sie noch hören. Ich habe also als Kulturreferent ein Lager kulturell betreut, eine Lagerzeitung aufgebaut und wurde dann vorzeitig im November 1947 in den Westen entlassen. Mein Vater, Reserveoffizier, Regimentskommandeur, war in sowjetischer Gefangenschaft und kam etwas später zurück. Ich hatte also als Junkersohn und als Sohn eines Stabsoffiziers sehr schlechte Karten. Meine Sehnsucht war, in Mecklenburg bleiben zu können. Ich wurde also im Westen entlassen und habe mich dann hierher begeben und habe mich nach Studienmöglichkeiten erkundigt. In Hannover klappte es übrigens gar nicht. Die sagten mir, 5 Jahre müssen Sie warten, und ich hatte außer einem linken Handschuh nichts gerettet. Wir sind enteignet worden, entschädigungslos, hier in Burghorst bei Ribnitz. Ich war also vor die Frage gestellt, wo kannst du mit einer schlechten Herkunft aus der Sicht der damaligen Machthaber studieren? Und ich hatte Glück, weil im Ministerium in der damaligen Landesregierung ein Herr saß, Herr Soll, der war Ministerialdirektor, der hat mir zum Studium 1948 verholfen. Meine Lehrzeit habe ich beendet in Blankenhagen hier bei Rostock und habe hier im Oktober 1948 mein Studium an der Agrarwissenschaftlichen Fakultät begonnen. Die Zeit, die dann kommt, ist typisch für die damalige DDR. Der Lehrkörper setzte sich zusammen aus erfahrenen, gediegenen Leuten, die zum Teil geflohen waren aus dem Osten, die politisch sich nichts hatten zu Schulden kommen lassen und die aus unseren Augen Vorbilder waren in jeder Hinsicht. Die Disziplin war eindeutig gut. Als ich später nach der Wende hier noch Vorlesungen hielt, fing man an, bei mir zu frühstücken. Das habe ich aber in der Vorlesung abgestellt. Sowas war früher undenkbar. Wir selbst waren die Generation, die den Krieg überstanden hatten. Das heißt, wir waren mager, wir waren gekleidet in umgefärbten Wehrmachtsklamotten und wir siezten uns. Das war selbstverständlich. Damals hatte die Universität Rostock etwa 800 Studenten, 1948. Und ich erinnere mich gerne, dass die Jurastudenten damals, sagen wir mal, federführend waren in vielerlei Hinsicht, neben den Theologen. Ich habe dann nach 3 Jahren, ich hatte ja 2 Jahre Lehrzeit, meine Lehrzeit in Frankreich, in Anführungsstrichen, habe ich mir von meinem Bauern schriftlich bestätigen lassen, sodass ich die Prüfung als Landwirtschaftsgehilfe bestehen durfte. Ich war also dann 3 Jahre Agrarstudent hier in Rostock. Diese Zeit war geprägt durch klassenmäßige Auseinandersetzungen. Ich wurde schon im ersten Semester in den Studentenrat gewählt. Damals, das war vor der DDR, gab es noch Studentenräte, die gewählt wurden nach alter Methode. Man hatte ja den Zeitraum vor sich, dass man hoffte auf eine Wiedervereinigung und in der sowjetischen Besatzungszone wollte man die Brücken nicht abbrechen, die zu einer Wiedervereinigung führen konnten. Und dazu gehörte ein Studentenrat. In diesem Studentenrat waren 16 Vertreter. Davon gehörte ich zur LDP-Fraktion der Liberaldemokratischen Partei, die von Arno Esch betreut wurde. Arno Esch, dessen Gedenktafel Sie im Foyer der Universität sehen, war ein 19-jähriger Jurastudent, unheimlich belesen, der mich politisch geformt hat. Denn ich war erzogen in der Zeit des Nationalsozialismus, wo das Wort Demokratie keine Bedeutung hatte. Man hatte uns die Weimarer Republik dargestellt als unfähig und nur nach dem Führerprinzip konnte man also Geschichte machen, was man auch immer darunter verstehen möge. Arno Esch hat uns geformt. Er war nicht Mitglied des Studentenrates, aber er war Mitglied des Liberaldemokratischen Parteivorstandes in Berlin, genoss hohes Ansehen und alle 14 Tage hat er uns, Mitglieder des Studentenrates, morgens um 7 zu einer Schulung gebeten, wo wir auf die große politische Linie und die Belange der Universität eingestimmt wurden. Dies waren für mich Lehrstunden in Demokratie. Diese Zeit werde ich nie vergessen, denn hier war der Klassenkampf ausgebrochen. Der Studentenrat fungierte ja als Vertretung der Studenten und hatte alle Belange, die das Studium betrafen, zu regeln. Von der Wohnungsfrage über die Ernährungsfrage, Zulassungsbedingungen wurden dort verhandelt. Er hatte also auch Befugnis. Und deswegen war es von Seiten der Partei, der SED, das Bestreben, ihre Linie durchzusetzen. Diese Anfangsphase, wo noch Hoffnung bestand, dass man eine demokratische Entwicklung einer Universität, eine Autonomie hätte wahren können, habe ich durchlebt und habe mit ihr gelitten. Es gab im Studentenrat Auseinandersetzungen, die mir unvergesslich sind, wo die Meinungen aufeinanderprallten, wo man von Seiten der SED hier in der Schwanischen Straße Jungaktivisten der Werft einlud, die Stimmung machten für die SED und für die FDJ, die damals kaum noch eine Rolle spielte. Als Vertreter der LDP wurde ich 2. Vorsitzender, wir waren die zweitstärkste Fraktion, und habe das 2-Jahr-Plan-Referat geleitet. Man muss ja irgendwas tun und wir kriegten die Aufgabe, den Wettbewerb an den Universitäten in der DDR oder vor der DDR war das schon in die Wege zu leiten. Wettbewerb war ja laut Lenin die Methode, die Massen in die richtige Richtung zu lenken und man hat unsäglicherweise dieses auch auf dem geistigen Gebiet zu tun versucht. Ich habe also mit den Vertretern der Universität Leipzig, die ich damals kennenlernte, viel nette Stunden verlebt. Wir haben unsere Aufgabe nicht ernster genommen als nötig. Wir haben uns Punkte ausgesucht, was kann man denn in einen Wettbewerb überhaupt aufbringen und einbringen, Zahl der Veröffentlichungen und Zahl der Studenten und wie viele Leute sind durchgefallen. Und wir haben viele Seiten vollgeschrieben und wurden gelobt dafür, rausgekommen ist an sich gar nichts. Es war eine Bestandsaufnahme und die FDJ war froh, dass das jemand machte. Dies hat zu meinem relativ guten politischen Ansehen hier am Orte beigetragen, so dass ich in der Universitätsgeschichte als fortschrittlicher Student gekennzeichnet wurde. Ich sage das hier völlig offen, denn wenn man hier überleben wollte, musste man sich gesellschaftlich betätigen. Und soweit man dem Gewissen folgen konnte, habe ich dies getan. Und so ein Wettbewerb, der überhaupt nichts brachte, war also in meinen Augen keine moralische Gefahr und hat mein Gewissen nicht belastet. Ich wurde dann Assistent bei Herrn Professor Schleusner bei Acker- und Pflanzenbau. Und er hat Mut gehabt, mich zum Assistenten zu nehmen, denn man wusste um meine schlechte Herkunft. Promoviert habe ich bei meinem Dekan Professor Petersen, denn ich erkenne das hoch an. Professor Schleusner war ein Mann, der den Kartoffelbau in- und auswendig kannte. Ich selbst interessierte mich für Futterpflanzen und das Grünland. Und als er mir ein Kartoffelthema zur Promotion geben wollte, da habe ich gesagt, Herr Professor, mich interessiert die Kartoffel sehr wenig. Ich sehe die Notwendigkeit ein für die Volksernährung, aber mir sind die Futterpflanzen und das Grünland sehr viel vertrauter oder wichtiger, sinnvoller. Und da sagt er schlicht, davon verstehe ich nichts. Stellen Sie sich mal einen Professor vor, der dem Studenten sagt, davon verstehe ich nichts. Diese Ehrlichkeit ist entwaffnend und hebt den Mann in meinen Augen. Und er sagt, dann müssen Sie zu Petersen gehen. Ich bin also Assistent beim Acker- und Pflanzenbau gewesen und wurde Doktorand bei Professor Petersen, der damals als Dekan diese Fakultät formte und bildete. Asmus Petersen war ein Bauernsohn und er hat mir gesagt, als ich zur Promotion kam oder vorher, bei deiner schlechten Herkunft musst du dir ein Gebiet auswählen, das unpolitisch ist und von dem die anderen nichts verstehen. Und das ist das Grünland und der Futterbau. Diese weise Regel hat mir geholfen die ganze Zeit in der DDR. Ich bin seinem Rate gefolgt und es ist gut gelaufen. Daneben hatte ich Ambitionen für die Tropen und das tropische Ausland. Ich hatte also eine Sehnsucht, ich wollte die dritte Welt nicht nur kennenlernen, ich wollte versuchen, der dritten Welt zu helfen. Denn ich bin historisch immer interessiert gewesen und weiß, was der Sklavenhandel für Folgen hatte, was der Kolonialismus letztlich in Afrika Unsägliches angerichtet hat, dass diese Völker an ihrem Aufstieg, an ihrer Entwicklung, historischen Entwicklung gehindert wurden und dass die Hand der Weißen dort viel Übles anrichtete. Und es war mein schlichtes Bestreben, vielleicht kannst du ein bisschen wieder gut machen. Ich habe also versucht, auf Literaturebene mir den Futterbau und das Grasland, die Steppen, die Savannen und so weiter nahe zu bringen und habe 1,5 Jahre im Zentralblatt in Berlin gearbeitet. Das hat aber auch einen Grund. Mein Kollege Professor Raue wurde Nachfolger des Acker- und Pflanzenbauers in Leipzig und sagte, Horst, ich rufe dich als Pflanzenbauer, wir bieten ein gutes Gespann. Das war damals so, das war die Wachablösung, als die alte Generation langsam ausschied. Und da wurde mir dann von Kurt Raue oder über Kurt Raue mitgeteilt, du, das wird nichts, du bist nicht hochschulwürdig. Bei deiner Abstammung und bei deiner liberaldemokratischen Gesinnung darfst du nicht an die Universität. Das war natürlich ein Hammer. Und ich ging dann zum Landwirtschaftlichen Zentralblatt, die nahmen mich gerne und Professor Schick, der spätere Rektor, hat das gemanagt. Und dort habe ich die Literatur gesehen und ausgenutzt, die mir später nutzte. Wenn man sich vor die Frage gestellt sieht, du kannst hier im Zentralblatt alt werden, aber du hast letztlich nur die Chance, das wiederzugeben, was andere Leute erforscht und gedacht haben. Das ist eine in meinen Augen unproduktive Tätigkeit. Sie ist nützlich, aber du selbst hast ja keinen Zusatzgewinn und du selbst kannst nicht gestalten. Ich bin also wieder ausgeschieden und Professor Schick in Groß-Lüsewitz hat mich eingestellt, trotz meiner schlechten Herkunft, denn Schick war ein Mann, der nicht nur die Politik durchschaute, sondern ich möchte mal sagen, über ihr stand. Es hat selten einer so gut den Marxismus gekannt wie Rudolf Schick als Parteiloser. Und er konnte mit seinen Argumenten die Genossen manchmal sehr in Verlegenheit bringen. Er hat seine Aufgabe, ein Institut für damals Kartoffelzüchtung oder Pflanzenzüchtung zu errichten, hervorragend ausgefüllt. Und bei seiner Begabung ist er in der Akademie aufgestiegen, war Sekretar einer Sektion und hatte großen Einfluss. Er hatte auch gute Beziehungen zu Walter Ulbricht, den er nach Lüsewitz eingeladen hatte. Ich selbst war dabei und kann an das Drum und Dran des Besuches eines Staatsoberhauptes nur schmunzelnd zurückdenken. Es wurde natürlich genau ein Plan gemacht, was der Mann nun zu sehen bekommen sollte. Und dabei war ein Vortrag von meinem Kollegen Dr. Engel vorgesehen über die Entwicklung der Kartoffel. Und ich kam zufällig in den Raum, da gab es Klappstühle rein und da waren zwei lederbekleidete Leute, die setzten sich immer mit einem Ruck auf den Stuhl und dann auf den nächsten. Und ich war etwas konsterniert und ich fragte, was das soll. Ja, wir müssen ja wissen, ob hier jemand eine Sprengladung montiert hat. Das war etwa 1956. Sie wissen, können also sehen, der Schutz der Politiker spielte eine große Rolle. Ich habe 3 Jahre lang in Groß-Lüsewitz gearbeitet und habe Grundlagenforschung betrieben. Schick hat mich auf meinem Gebiet arbeiten lassen. Und ich werde nie das Einstellungsgespräch vergessen. Er ließ mich zu sich kommen und sagte, was wollen Sie machen, wenn ich Sie einstelle? Und da habe ich ihm gesagt, die Kartoffel ist nicht mein Feld. Ich würde gerne Grundlagenforschung für Gräser und Kleearten machen. Er sagt, gut, unterbreiten Sie mir Ihre Vorschläge. Sie wohnen in Rostock. In einem Jahr werde ich mich erkundigen, was daraus geworden ist. Das war Rudolf Schick. Ich habe eine große Achtung vor dem Mann, der später unter misslichen Umständen sein Institut aufgeben musste. Er ist viel zu früh gestorben. Ich bin dann in Lüsewitz gewesen und dann starb mein Lehrer Professor Petersen in Rostock. Und ich kriegte einen Lehrauftrag in Rostock über Grünland und Futterbau. Das war erfreulich, Schick hat mir gratuliert und sagt, Mantau. Und mir hat das viel Spaß gemacht. Und ohne dass ich wusste, fand hier eine Befragung der Studenten statt über die Einschätzung der Hochschullehrer, wo alle Punkte, die also nun von der Seite der Vorlesungstechnik und der Art der Pädagogik, das war also ein pädagogisch ausgearbeiteter Fragebogen, den ich nicht kannte. Und die Dinge wurden dann zentral ausgewertet und dann wurde das Ergebnis bekannt gegeben. Und Schick ließ mich zu sich kommen und sagte, Sie haben von allen, die hier lehren, die höchste Punktzahl bekommen. Und jetzt kann mich niemand daran hindern, Sie als Dozent hier einzustellen. Ich war ja sein Mitarbeiter in Lüsewitz, aber er war so großzügig zu sagen, Ihre Laufbahn ist jetzt an der Universität Rostock. So bin ich also in Rostock gelandet und habe hier dann seit 1963 als Dozent, 65 als Professor und 69 dann als mit Lehrstuhl meine Tätigkeit ausgeübt. Nun, ich will nicht zu weit ausgreifen. Meine Sehnsucht der dritten Welt und die Kenntnis der französischen Sprache waren bestimmend für die nächsten Jahrzehnte. Ich habe also systematisch versucht, Auslandsreisekader zu werden. Das war ein mühevoller Weg. Wir hatten keinen Einblick, aber jede Fakultät musste Leute melden, die dafür Neigung und Fähigkeiten hatte. Natürlich habe ich mich gemeldet, aber ich habe dann doch 16 Jahre warten müssen. Und geholfen hat mir die Anfrage der algerischen Regierung, die damals ihre Freiheit wiedergewonnen hatte gegen die Franzosen. Die wollten Lehrkräfte aus dem sozialistischen Ausland haben, um auch den afrikanischen Sozialismus langsam einzuführen. Und sie suchten also Leute aus der DDR, die natürlich Französisch können mussten. So, und da bin ich wohl bei der Registratur rausgerutscht. Und es gab nämlich nicht viele Genossen, die Französisch konnten. Die konnten Russisch und zur Not Englisch. Und das war's dann. Ich geriet also in den Kreis derjenigen, die ausreisen durften, habe noch einen Sprachlehrgang in Plaue an der Havel gemacht und bin dann mit Familie 2 Jahre lang, ich nachher ein drittes alleine, nach Algerien ausgereist. Wir waren fast alle Nichtgenossen. Ich war der Gruppenführer dieser Gruppe. Wir sind alle wieder nach Hause gekommen. Ich habe der hiesigen Kaderleiterin Frau Deistung, der Genossin Deistung, wie man damals sagte, in die Hand versprochen, wenn Sie mich fahren lassen, dann komme ich wieder. Das war mir ernst. Ich liebe meine Heimat und ich wollte meine Studenten hier auch nicht alleine lassen. Ob das den Ausschlag gab, weiß ich nicht. Die Berliner, das Ministerium, wollte, dass ich fahre. Aber in der Fakultät gab es Stimmen, die sich widersetzten. Und da habe ich was gemacht, wobei ich mir gar nichts gedacht habe. Damals war die Wohnungssituation sehr ernst. Und ich sagte mir, wenn wir jahrelang wegfahren und müssen die Wohnung versiegeln, ist es doch irre. Da können doch junge Leute wohnen, Studenten, die eine Familie gründen wollen und so weiter. Ich habe also einem jungen Ehepaar, der Mann ist heute Professor an der Uni, meine Wohnung zur Verfügung gestellt. Die Frau war hochschwanger. Und habe gesagt, also die Miete bezahle ich natürlich. Eins ist das Einzige, was Sie bezahlen müssen, ist das Telefon. Telefon habe ich nur bekommen, weil meine Frau, eine promovierte Botanikerin, auf die Frage mit Telefon, das fragte der, Sie sind doch Ärztin, wenn Sie Doktor sind. Und da habe ich ihr einen Rippenstoß gegeben und da hat sie Ja gesagt. Und dadurch bekamen wir ein Telefon. So war das damals. Telefon war knapp, das war bis 89 so. Ich habe also dem jungen Ehepaar diese Wohnung 2 Jahre überlassen. Aber in der Fakultät haben die Genossen gesagt, der hat ja schon seine Wohnung weggegeben, den sehen wir nie wieder, der darf nicht weg. Und da hat Berlin entschieden. Und Gott sei Dank für mich. Wir sind also 2 Jahre rausgefahren. Ich will darüber nicht länger reden. Das steht übrigens alles hier drin. Und wir sind wiedergekommen. Und wenn man wiederkommt, dann hat man erstmal grünes Licht. Wenn man also mit Familie im Ausland war und kam wieder, hat sein Versprechen der Kaderleiterin gegenüber gehalten, dann hatte man ein gewisses Vertrauen. Und dann hat man mich, der ich der französischen Sprache mächtig war, und ich habe wohl auch gute Beurteilungen durch die Botschaften bekommen, denn das Leben in dem Ausland war für DDR-Kader, wie man so schön sagte, nicht einfach. Wir durften keine Kontakte mit westlichen Leuten haben, die habe ich sofort unterlaufen. Ich habe also einen Schutzengel gehabt, der viele Dinge, die ich nicht durfte, unter den Tisch gefegt hat. Ich bin sehr dankbar, dass ich da viele Menschen kennenlernte. Und zurückgekehrt, meine Kinder mussten nämlich hier dann ab der 6. Klasse, meine Kinder sind mitgekommen, sie hatten da eine Botschaftsschule, die funktionierte prima. Ich habe noch dafür gesorgt, dass sie dort auch Französischunterricht kriegen von eigenen Leuten. Das war nicht im Stundenplan drin. Ich bin also zurückgekommen und dann wurde ich eingesetzt für afrikanische Staaten französischer Provenienz. Ich war also dann in Mali, ich war in Guinea und dann war ich in Madagaskar, da war ich 2 Mal und zwar immer nur 5 Monate, denn über ein halbes Jahr musste die Familie mit, das war Gesetz, und unter 6 Monaten musste man alleine fahren. Und da das ja devisenträchtig war, bin ich immer nur im Wintersemester in die Tropen gefahren, wie das bei den Vögeln so üblich ist. Im Herbst habe ich jedes Lokal verlassen und kam dann im Frühjahr wieder. Dies habe ich also viele Jahre betrieben und das lief, weil ich im Institut gute Mitarbeiter hatte, die die Wintervorlesung übernahmen und die Hauptvorlesung habe ich im Sommer gehalten. Dies lief also gut bis 89. Da ist noch viel zu erzählen, aber das würde zu weit führen. Sie müssen mir auch fragen können. Und 89 kam die Wende. Und da waren es 3 Agrarwissenschaftler, die von unten her die Wende hier an der Uni inszenierten. Das waren Professor Olberts, Professor Risse und ich. Wir 3 waren diejenigen, die sich Ende Oktober einigten, wir werden die Autonomie der Universität durchsetzen, komme was da wolle. Und das haben wir getan. Das ist ein weites Feld, es war nicht leicht. Wir mussten gegen den damaligen Senat, gegen den damaligen Rektor agieren und wir haben es geschafft. Wir haben uns eine neue Verfassung gegeben, wir haben neue Wahlgrundlagen gegeben für das Wahlfakultätsräte, wir haben die Fakultäten wieder eingeführt, so wie man sich das wünscht. Soweit erstmal dazu. Es ist noch viel zu sagen, aber ich möchte gerne, dass auch gefragt wird. Nebenbei, ich wurde der erste Präsident des Konzils und konnte da die Gesetzgebung für diese Universität maßgebend beeinflussen. Nach 2 Jahren wurde ich dann in Ehren entlassen, wie man so schön sagt.
Das war sehr aufregend. Ich bitte jetzt um Fragen.
Wenn keiner redet, dann für die Aufgerufenen kann ich natürlich auch was sagen.
Ihrer Afrika-Erfahrung? Haben Sie da gelehrt oder geforscht?
Gelehrt. Und dann kam ein zweites hinzu, ich geriet in die Äquivalenzkommission. Die DDR hatte die Sucht, wir möchten politisch überall anerkannt werden. Und wir möchten gerne, dass die akademischen Abschlüsse, die die große Zahl der Auslandsstudierenden hier errungen haben, die möchten bitte auch in ihren Heimatländern und bei anderen anerkannt werden. Und da wurde eine Gruppe gebildet im Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen, die nannte sich Äquivalenzkommission. Und da war kein Landwirt drin und dann haben sie mich da reingewählt. Ich war der einzige, wie immer, Nichtgenosse unter lauter Genossen. Ich wurde, wenn ich auf Botschaften kam, sofort mit Genosse angeredet und die nächste Parteiversammlung ist dann und dann. Ich sage mitnichten. Ich bin nachher parteilos geworden, nachdem die LDP den Schwenk gemacht hat. Unter Diekmann bin ich aus der LDP ausgetreten. Ich war dann parteilos. Das nur nebenbei. Ihre Frage? Ja.
Sie haben mehrmals auf Ihre Herkunft angesprochen.
Ja.
Sie sagten, dass Sie Bauernsohn waren?
Ja, aber mein Vater hatte über 100 Hektar. So. Er hatte ja in Burghorst ein Restgut gekauft, das er 43 schuldenfrei gemacht hatte. Das waren 169,75 Hektar. Das waren 70 Hektar zu viel. Und insofern war ich Junkersohn, obwohl diese Bezeichnung auf meine Familie nun weiß Gott nicht zutrifft. Mein Urgroßvater war Schäfer, mein Großvater war Kleinbauer. Mein Vater ist als Bauernsohn dann, er war der Erste im Dorf, der auf eine höhere Schule kam, hat Jura studiert, weil er zweiter Sohn war und ist nach dem Krieg wegen 4 Verwundungen wieder Landwirt geworden. Und der hat 1925 ein Gut gepachtet, wo ich geboren bin, in Koblo bei Krakow am See, herrliche Gegend. Und da bin ich geboren. Und die waren alle Junker, die wurden ja alle unter dem Motto, mehr als 100 Hektar ist ein schlechter Mensch.
Was ist eigentlich aus Ihren Eltern geworden?
Ja.
Also nach 45?
Mein Vater kam 48 aus Gefangenschaft zurück. Und er hat versucht, hier in Mecklenburg Fuß zu fassen als Landwirt. Er hat versucht, das Universitätsgut Bandelsdorf bewirtschaften zu dürfen. Das wurde ihm versagt. Und dann hat er sich an die Kirche gewandt und der Oberkirchenrat in Schwerin hat ihm die Bewirtschaftung des Kirchengutes Sabel, 400 Hektar, zugebilligt. Dort hat er von 1949 bis 1953 hervorragend gewirtschaftet. Ich kann das beurteilen, weil ich Landwirt bin. Und dann kam der Herbst 1953, an den Sie sich alle nicht erinnern können, weil Sie noch nicht da waren. Da froren die Zuckerrüben ein. Und die staatlichen Betriebe, die volkseigenen Güter, bekamen jede Menge Hilfskräfte, um die Herbsternte der Zuckerrüben noch möglichst vor dem Frost zu erledigen. Nur dem Kirchengut wurden keine Kräfte zur Verfügung gestellt und es waren 6 oder 7 Hektar Zuckerrüben, die eingefroren waren. Und da sagte der Statthalter auf dem Gut, der Genosse war, zu meinem Vater, morgen werden Sie verhaftet, hauen Sie ab, Herr Petzold. Und da ist mein Vater nachts mit meiner Mutter schwarz nach West-Berlin gefahren, von West-Berlin nach Schleswig-Holstein geflogen und ist bei dem Sohn von Professor Lempke auf Pöhl, der berühmte Kartoffel- und Gräserzüchter und Rapszüchter, da dessen Sohn ist er als Fachkraft eingestellt gewesen worden und hat dann später Höfe bewirtschaftet, wo der Mann gefallen war. Er ist mit 75 in Rente gegangen und ist in Ratzeburg im Alter von 87 Jahren gestorben. Meine Mutter ist mit 78 Jahren gestorben. Ich habe meine Eltern vor der Mauer noch besuchen können. Ich habe auch dafür gesorgt, dass zur Goldenen Hochzeit meine Eltern hierher kommen durfte. Das war das erste Mal, wo mein Vater wieder in die Zone kam, die er natürlich nicht mochte. Und ich habe also versucht, die Verbindung zu meinen Eltern, solange es ging, aufrechtzuerhalten. Das zu Ihrer Frage.
Darf ich vielleicht noch eine Verständnisfrage machen? Wenn Sie jetzt aus offizieller Parteidoktrin so wenig vertrauenswürdig waren, Sie waren Junker und Ihr Vater sind abgehauen,
ja.
Und dann waren Sie auch noch in dieser Bauernpartei.
In gar keiner. Ich war parteilos.
In dieser LDPD, sagt
man. Ja, das, aber keine, das waren die Liberalen. Da bin ich 56 ausgetreten. Ja.
Dann eine Sache, die habe ich noch nicht ganz verstanden.
Ja.
Wie haben Sie denn das Vertrauen so weit bekommen, dass Sie dann wirklich ausreisen durften mit Ihrer Familie?
Ja, das ist eben, man suchte Leute, die diesen Lehrauftrag in einem wichtigen Land wie Algerien vertreten konnten. Und Französisch war meine Rettung. Und ich muss auch mit Sicherheit, entschuldigen Sie, einen guten Eindruck dort hinterlassen haben, sonst hätten Sie mich ja nicht immer wieder rausgeschickt. Ich habe natürlich der DDR gedient, in dem Sinne, dass ich in den Entwicklungsländern in der Dritten Welt mein Fachgebiet vertreten habe. In meinen Augen ist das keine moralische Verfehlung, sondern das ist in meinen Augen eine positive Handlungsweise, die ich mit vor meinem Gewissen jederzeit verantworten konnte. Die vielen Einschränkungen, die man dort erleben musste, die Kontaktschwierigkeiten. Eine Cousine meiner Frau aus Hamburg hat uns zweimal schwarz besucht. Stellen Sie sich das mal bitte vor. Die durfte natürlich nicht bei uns wohnen. Und wir sind mit ihr erwischt worden, als wir auf einer Wüstentour waren. Sie sprach Gott Französisch und da habe ich gesagt, das ist eine Lehrerin, die haben wir aufgesammelt, die hatte Pannen. Es gibt unendlich viele Dinge, die hier alle nachzulesen sind, wie schmal der Grat war, auf dem man wandelte.
Das heißt, Sie waren so wichtig?
Ich war für das Ansehen der DDR wichtig. Und ich war in Madagaskar nachher Vertrauter des Ministers für Hochschulwesen. Und der hat mir eine Frage gestellt, was halten Sie von der Mauer in Berlin? Ich hätte nun sagen müssen, das war der antifaschistische Schutzwall, der unbedingt nötig war, weil der Westen uns hier, ausbluten lassen wollte. Und ich habe gesagt, diese Mauer ist eine Schande. Es ist eine Schande, wenn eine Regierung sich genötigt sieht, ihre eigene Bevölkerung einzusperren. Und dieser Fortschrittliche, der ist Marxist gewesen, Madagaskar war ja linksorientiert, der hat mich nicht reingerissen. Der hätte das ja melden können, ich wäre sofort abgelöst worden, ich wäre nie wieder rausgekommen. Ich habe also einen Schutzengel gehabt, auch in vieler anderer Hinsicht. Ich bin also in meinem Lebensweg kein Musterbeispiel eines DDR-Professors. Denn meine Tätigkeit und meine Einstellung zum Staat ließen sich auf einem schmalen Grat verwirklichen.
Stefan? Sie sagten, Ihr Vater war Stabsoffizier.
Ja,
er war. Zur Weimarer Republik oder zur NS, zur Zeit des NS-Regimes?
Also beim NS-Regime. Er ist als Oberleutnant der Reserve aus dem Weltkrieg gekommen mit 4 Verwundungen, hat dann später die sogenannten Übungen für Reserveoffiziere ab 1935. 1935 wurde die Wehrhoheit wieder eingeführt, allgemeine Wehrpflicht, hatte jedes Jahr 4 Wochen gedient. Und kam als Hauptmann in den Krieg, wurde Bataillonskommandeur, wurde Regimentskommandeur und hat in Norwegen ein Regiment geführt. Die Lofoten hat er alle mal befehligt und kennt Norwegen gut und ist dann in sowjetische Gefangenschaft geraten und in Petrozavodsk in Karelien hat er 3 Jahre im Lager verbracht.
Eine eigentliche Frage ist dahingehend, denn eher, welche Einstellung hatte denn Ihre Familie und Sie denn aufgrund dieser...
Wissen Sie, mein Vater war Preuße und in der Armee gab es eine Menge alter Reserveoffiziere wie ihn und die hielten zusammen. Die NS-Führungsoffiziere, die neu eingeschleust wurden, die wurden negiert von dieser alten Truppe. Natürlich nach dem Attentat 1944 war die Sache kritisch, da wurde mein Vater abgelöst, war kurzzeitig zu Hause und wurde dann hier wieder provisorisch eingesetzt. Aber das Vertrauen zu der alten militärischen preußischen Clique vorbei. Vertrauen hat diese Clique bei Adolf Hitler nie gehabt.
Und Sie persönlich sind aus Überzeugung hingegangen oder weil Sie mussten zur
Armee? Wissen Sie, wir wurden nicht gefragt. Ich wurde mit 17 gemustert hier in Rostock in der Ulm-Kaserne und wurde dann eingezogen 1943 zur Artillerie, Regiment 412 in Schwerin und habe gedient. Ich war vorher im RAD, im Reichsarbeitsdienst in Danzig. Ich habe also den normalen Weg eines jungen Menschen geführt und ich war kein Kriegsfreiwilliger. Ich wurde geholt, wie alle anderen auch.
Ich habe 2 Fragen. Die erste ist ganz kurz, und zwar haben Sie einen Überblick, wie viele Studierende durch Ihre Hände gegangen sind?
Tja, wissen Sie, das ist schwer. Ich habe etwa 400 Diplomanten betreut. Ich habe, da ich ja nun sehr viel weg war, nur 5 Habilitanten gehabt und etwa 15 Doktoranden. Denn wenn man Themen aus dem Futterbau vergibt, dann braucht man eine lange Anlaufzeit. Experimentell über Gräser zu arbeiten, heißt Vegetationsbeobachtung über mehrere Jahre. Und da gab es eine Neuerung nach der 3. Hochschulreform, die ich für gut hielt. Wir durften den großen Beleg vergeben. Also schon im ersten Semester bekamen die Studenten eine Liste mit Themen aus den verschiedenen Lehrgebieten. Da konnten sich ein Thema wählen und 2 Jahre lang daran arbeiten. Und nach dem 4. Semester hatten sie dann, sie mussten den großen Beleg abgeben, er wurde notiert, bewertet und sie konnten dann, wenn ihr Betreuer das wollte, in der Regel will er das, dann hat er eine längere Anlaufzeit, bis zum Diplomexamen das Thema weiter bearbeiten. Ich habe nach der Wende Diplomarbeiten aus dem Westen gelesen. Ich kenne unsere Diplomarbeiten. Es war ein großer Unterschied. Wir hatten Forschungsarbeiten einbezogen in die studentische Entwicklung. Und ich halte das für einen Vorteil der 3. Hochschulreform, dass man die Studenten früh in die Forschung einbezog und sie arbeiten ließ an einem Thema über mehrere Jahre. Und daher haben die Diplomarbeiten der Naturwissenschaftler aus dem Osten in meinen Augen einen höheren Wert als die sogenannten meisten Literaturarbeiten, die ich vom Westen her gelesen habe, auf meinem Fachgebiet. Das andere will ich nicht beurteilen.
Die zweite Frage ist ganz anderer Natur. Und zwar, Sie scheinen ja offensichtlich ein Mensch in der liberalen Prägung zu sein.
Ja.
Demzufolge bietet sich natürlich die Frage an, wie haben Sie dann bei dem Weg, den Sie versucht haben zu gehen, also ich mache meinen Futterbau oder Futtermittelbau, wie haben Sie Ungarn, Polen, Tschechoslowakei, wie haben Sie das erlebt und dann wieder Polen?
Ja, wissen Sie, zunächst mal war der 17. Juni für mich ein Hammer. Wir hatten, ich weiß noch genau, man hing am Rundfunkgerät und verfolgte das, was vom Westen her berichtet wurde und hoffte, dass in Rostock die Leute auf die Straße gehen. Aber die wurden ja hier in der Werft eingesperrt und durften nicht raus, sodass eine Massenbewegung hier nicht stattfand. Und diese Erfahrung hat mich bewogen, 1989 sofort auf die Straße zu gehen und mitzudemonstrieren. Im Gegensatz zu den meisten anderen Hochschullehrern, die das nicht taten. Es waren junge Menschen, es waren Studenten, aber nicht die Mehrzahl. Es war die Jugend, die hier auf die Straße ging und einige mutige ältere Männer. Und ich weiß, einer meiner Assistenten kam auf mich zu vom Bürgersteig und sagte, Herr Professor, warum tun Sie das? Ich konnte dem Mann doch damals nicht erzählen, was ich hinter mir hatte und warum ich jetzt die Gelegenheit unbedingt ergreifen wollte. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um die Autonomie der Universität wiederherzustellen. Die Studenten, die in den letzten 10, 15 Jahren hier immatrikuliert wurden, hatten keine Ahnung von dem, was wir früher hier erlebt haben, von Arno Esch, von den Verhaftungen. Es sind 70 Verhaftungen hier in Rostock in der Uni gewesen. Dies alles wurde ja unter den Tisch gekehrt. Und wenn Sie die zweibändige Geschichte der Universität Rostock aus dem Jahr 550 lesen, steht darin nur, dass einige konterrevolutionäre Studenten versucht haben, was zu machen. Aber der Name Arno Esch existierte gar nicht. Das nennt man Geschichtsschreibung der miesesten Art.
Daniel?
Ja, ich bin nochmal auf eine Sache zurückgekommen, die schon so ein bisschen anklang, nämlich die Frage, welchen Stellenwert hat die Forschung international? Also gerade in Geisteswissenschaften war es ja so, dass es nicht einfach war. Klar war, man musste da ein Paradigma forschen, ein Paradigma des Marxismus und Leninismus. In Naturwissenschaften ging es da besser. Und ja. Ich denke, Sie können da Ihre Auslandserfahrung sehr gut beurteilen. Welchen Stellenwert, was hat man zu ostdeutschen Zeiten wirklich in der Agrarforschung erreichen können?
Ja.
Wie gut war man im internationalen Vergleich?
Ja. Wir haben uns nach der 3. Hochschulreform ja an die volkswirtschaftlichen Ziele angleichen müssen. Das fiel mir gar nicht schwer. Ich habe mitkonzipiert die großen Weidenutzungseinheiten, denn wir hatten damals große Rinderherden. Wenn Sie heute durch die Gegend fahren, sehen Sie ja wenig Kühe, weil wir nur noch ein Drittel der Bestände haben. Das musste organisiert werden mit zweimaligen Melken, mit Melkstand und so weiter. Wir waren auf dem Gebiet der Weideführung mit Neuseeland auf einer Stufe. Das heißt oben. Das kann ich beurteilen. Was uns hinderte, war die schlechte apparative Ausstattung, die die Grundlagenforschung negativ beeinflusste, wie überhaupt die Grundlagenforschung sträflich vernachlässigt wurde, weil man immer nur nahe volkswirtschaftliche Ziele von uns erwartete, aber nie auf lange Sicht. Das hat die Pflanzenzüchtung wesentlich beeinträchtigt. Lysenko ist nur der Name für ein Synonym für die ganze Entwicklung, die negativ war. Was sich in den naturwissenschaftlichen Disziplinen abspielte, weiß ich nur sofern durch Kollegen, dass die Meeresforschung, die sehr gut organisiert war, viel geleistet hat. Die Schiffstechnik war gut fundiert. Sie haben gute Ergebnisse gezeitigt, die aber im Laufe der Zeit verblassten, weil die Konkurrenz größer wurde, bis hin nach Südkorea, und wir konnten operativ nicht mithalten. Die Geisteswissenschaften haben gestern eine goldene Stunde gehabt, als Herr Professor Kränkel seinen 80. Geburtstag in der Aula feierte, oder er wurde gefeiert. Und er wurde als Beispiel hingestellt, wie ein Mensch seiner politischen Einstellung, wir sind seit 1949 befreundet, einen schmalen Pfad fand, wo er als Latinist Erstaunliches in der Forschung leisten konnte, in der Aufarbeitung unbekannter Schriften. Er hat das Alltagsleben von Rom diffizil und komplett herausgeholt aus unendlich vielen Quellen, die jetzt gesammelt in einem neuen Werk ausgegeben wurden, kostet allerdings bei 70 Euro das Stück. Das ist ein Beispiel dafür, wie auch Geisteswissenschaftler auf einem Spezialgebiet weiterkommen können, ohne sich moralisch irgendwie zu verletzen. Die Historiker haben es am schwersten gehabt, die wurden unter die marxistische Betrachtungsweise geknüppelt. Denn als ich hier mich meldete zum Studium 1948, gefragt wurde, was wollen Sie studieren, da habe ich gesagt, Geschichte. Ein guter Geist hat damals meinem Gegenüber gewirkt und hat gesagt, Historiker brauchen wir noch nicht, wir brauchen Landwirte und Sie sind Landwirt also. Und da bin ich meinem Schicksal dankbar, dass ich kein Historiker geworden bin. Ich hätte wie viele andere marxistische Geschichtsbetrachtung lernen und lehren müssen. Die hatten wenig Chancen, einen schmalen Grat zu finden. Dann musste man schon sehr detailliert arbeiten. Aber die Historiker tun mir heute etwas leid, denn es waren ja nicht nur dumme Leute da. Und ich freue mich, dass Herr Kollege Kersten das sehr sachlich sieht und ehemalige, verdienstvolle Historiker auch heute noch zu Worte kommen lässt.
Jetzt die Reihenfolge. Karl Christian, dann...
Die junge Dame ist so bescheiden.
Ja, dann kommt sie jetzt, also das ist jetzt Hilde.
Okay. Sie haben vorhin kurz angerissen, die Situation, dass Sie mit auf die Straße gegangen sind, 89.
Ja.
Können Sie etwas zur Situation, auch Ihre Arbeit an der Universität in dieser Umbruchphase nochmal kurz referieren, bitte?
Das ist kein Problem. Meine Forschungsthemen waren gerichtet auf Standortfaktoren zur Ertragserhöhung. Ich habe also alle Grünlandstandorte im Norden Deutschlands analysiert und habe Höchstertragsversuche gemacht, mit und ohne Beregnung. Ich konnte also dann statistisch nachweisen, wie viel Dezitonnen Trockenmasse, Eiweiß, kann ein Regenbogengrünland ohne Grundwasser, ein mit Grundwasser beeinflusstes Regengrünland, wie viel können wir von Moorgrünland ernten, bis hin zu der Frage, wie ist die Verwertung mit dem Rind. Also diese Kette habe ich immer verfolgt, weil das hüben wie drüben und in der Welt ein Problem ist und die Genossen wollten natürlich das auch wissen. Ich habe also in meiner Forschung keine Zwänge insofern erlitten, weil ich mir Themen aussuchte, die nicht ökonomisch wichtig waren. In dem Moment, wo Sie ökonomische Aussagen machen, waren Sie der Geheimhaltung unterworfen, wie überhaupt die Geheimhaltung der Forschungsergebnisse ein großes Hindernis für alle war. Ich habe mich also gehütet, ökonomische Themen in meinen Futterbau irgendwie einfließen zu lassen, denn ich wusste, in dem Moment kriegte ich keine Publikationsmöglichkeiten oder wenn ich schon durfte, dann nur unter Verschluss. Ich durfte das meinen Kollegen nicht schicken. Dabei ist noch zu erwähnen, ich habe natürlich viel publiziert und meine Publikationen, meinen Fachkollegen, die man ja irgendwie kann, durch das Zentralblatt kannte ich die Namen alle, verschickt. Die ich wiederkriegte, durfte ich zwar empfangen, musste ich aber abgeben. Die wurden zentral gehütet, damit da jeder rankommt. Das war der Grund, das war der äußere Grund. Und wenn ich das meinen westlichen Kollegen von früher erzähle, dann sagen sie, die sind ja wohl verrückt geworden. Sie haben das doch für sich angefordert, aber es war so, aber man konnte theoretisch noch rankommen. Die Geheimhaltung hat uns ungeheuer benachteiligt. Was also zur Geheimhaltung diente, kam unter Verschluss. Wir wurden jedes Jahr geprüft, ob alles, was noch da war, was wir hatten. Was uns auch noch sehr gehindert hat, waren die ewigen Wettbewerbe. Wir mussten ja um jeden Quark einen Wettbewerb in unseren Kollektiven machen. Kollektive heißt der Lehrstuhl oder erst das Institut, dann der Lehrstuhl, später in der Sektion gewisse Abteilungen. Das waren also 20 bis 30 Leute. Wir mussten Tagebuch führen, wir mussten, was gut war, gemeinsame Theaterbesuche machen. So mancher technische Mitarbeiter ist dadurch in den Genuss von Theater gekommen. Es gab auch gute Theaterstücke, möchte ich auch sagen. Es war sehr unterschiedlich, was geboten wurde. Es hatte also seine zwei Seiten. Nur, wir haben sehr viel Zeit damit verloren. Und ich musste als Nichtgenosse jedes Jahr, wenn ich hier war, eine Schulung mitmachen, eine Art Parteischulung. Man hat da etwa 10% Genossen und 90% Nichtgenossen durcheinander gewirbelt in zwei oder drei Bettzimmern in Niendorf bei hier an der Ostseeküste. Und da hat man uns eine Woche eingesperrt. Zunächst waren wir skeptisch, später haben wir das genüsslich gemacht. Wir haben erstmal gestaunt, wie viele Nichtgenossen wir noch waren. Es sind da viele Freundschaften entstanden in der Woche, denn wir durften abends nicht weg. Also, und wir haben dann die Vortragenden, die aus der Bezirkszeitung oder der SED kamen, also in der Regel linientreue Leute, mit Wirtschaftsfragen immer sehr in Verlegenheit gebracht. Ich denke gern an Herrn Professor Horst Nitze zurück. Wir kannten uns gar nicht und haben uns bei der Diskussion die Bälle zugespielt. Es war also auch lustig. Wir haben manche Dinge nicht für ernst genommen, aber man musste sich hüten. Und wir wissen heute, wie viel IM um uns herum waren und wie viel zweifelhafte Aussagen auch der IMs heute sichtbar werden. Ich habe also von meinen 25 Akten sind nur drei gerettet worden oder da, die ich eingesehen habe. Es sind da absurde Dinge gesagt worden. Ich hätte zum Beispiel mit Herrn Professor Olberts Orgien in meinem Karten in Dobbin bei Dobbertin gefeiert. Wir haben uns da nie getroffen. Die Berichterstatter suchten also nach Gründen, Leuten, die wie Olberts und ich keine Freunde des Regimes waren, irgendwie bloßzustellen. Mein Vetter Jochen Jastram, der Bildhauer, hat uns öfter mal besucht. Das wurde als geheimes Treffen von Gegnern herausgestellt, von IMs. Also die IM-Berichte sind zum Teil sehr fragwürdig, weil der Berichterstatter sich gern in ein gutes Licht gegenüber seinen Auftraggebern sehen wollte. Das möchte mal am Rande gesagt werden.
Ja, ich habe mal eine Frage, und zwar, wie haben Sie eigentlich die Gründung der DDR erlebt? Wie hat das auf Sie gewirkt?
Zunächst mal, wir waren in den Tagen, gerade im Studentenrat im Herbst 1949, sehr unter Beschuss geraten, weil die LDP-Gruppe einen Anschlag gemacht hatte. Es ging um die Zulassung von Studenten zum Studium. Da gab es ja drei Kategorien, die Genossen und die Kinder von Funktionären, die zweite Kategorie Leute, die ihre fortschrittliche Einstellung unter Beweis gestellt haben und dritte Kategorie Sonstige. Und da gab es Diskussionen im Senat und woanders und unsere LDP-Gruppe hatte einen Anschlag gemacht und hatte diese Disziplinierung verglichen mit der Napola-Schule der Nazis. Und das gab nun den Gegnern viel Wind. Und sie haben versucht, uns alle bloßzustellen. Wir haben dicht gehalten, wir haben keine Namen genannt. Es wurden Verwarnungen ausgesprochen, aber keiner religiert. Also dies lag unmittelbar vor der Gründung der DDR. Und dann kam die Gründung der DDR. Wir haben ja an sich viel zu wenig die Schriften von Lenin gelesen. Wenn man Staat und Recht und Staat und Revolution gelesen hätte, dann hätte man den Gang der Handlung vorher wissen können. Es ist auch eine Schuld unserer Vorfahren, dass sie natürlich nicht das kommunistische Manifest gelesen hatten und Hitlers Mein Kampf nicht gelesen haben. Ich habe das alles erst gelesen, nachdem ich hier aus der Gefangenschaft zurückkam. Wenn man Mein Kampf gelesen hat und wenn man Lenin gelesen hat, dann weiß man, was die Leute vorhatten. Und ich wundere mich immer, dass das nicht genügend praktiziert wurde. Die Augen wurden uns also kaum geöffnet. Ich habe die Gründung DDR als vorübergehendes Stadium empfunden. Sie haben sich auseinanderdividiert und nun gründen wir einen Staat. Ich bin mir persönlich über die Tragweite nicht im Klaren gewesen. Einige Wochen später kam Johannes R. Becher, der damalige Kultusminister, zu uns nach Rostock zu einem Gespräch und ich wurde als zweiter Vorsitzender da mit eingeladen. Ich habe immer versucht, ihn mal allein zu erwischen, aber die Genossen aus dem Studentenrat hatten sich wohl abgesprochen, Petzold darf nicht allein mit ihm sprechen. Einmal ist es mir gelungen, ihn alleine zu erwischen. Und ich habe ihm gesagt, wissen Sie eigentlich, was hier vorgegangen ist, dass Arno Esch verhaftet ist und dass viele andere verhaftet worden sind und wir wissen nicht, warum und was ist. Da hat er mich aus seinen großen Glubschaugen angeguckt, sehr traurig. Und hat kein Wort gesagt und hat sich umgedreht, ist weggegangen. Der Mann ist natürlich als Emigrant in Moskau gebrannt gewesen. Der weiß, wie schnell man verschwindet, wenn man sich nicht nach Linientreue bewegt. Der hat also sicher viel gewusst, aber sich gesagt, um Gottes Willen, fang das Gebiet nicht an. Ich bin einmal rausgelaufen, hier aus der Schwarzen Straße. Da war Besuch da von der Bundesrepublik. Die FDJ hatte eingeladen und die haben denen nur erzählt, das war als der vierte Studentenrat, der FDJ-Studentenrat gegründet wurde, der ja dann seine Aufgabe nur noch darin sah, abzutreten. Und die haben also den lieben Freunden aus der Bundesrepublik erzählt, wie schön es hier ist. Das hat mich so angekotzt. Und als einer von den westlichen Leuten mal rausging auf die Straße, bin ich hinterher und habe dem vor dem Gymnasium gesagt, was Sie hier hören, das ist großer Mist. Wir werden unterdrückt, es sind so und so viel verhaftet, aber wir müssen die Schnauze halten. Und wenn Sie jetzt mich reinreißen, dann bin ich geliefert. Mich hat es einfach gepackt. Ich konnte das nicht mit anhören. Der hat die Schnauze gehalten, mir ist nichts passiert. Ich habe einen Schutzengel gehabt, der sagenhaft tätig war.
Eigentlich gibt es auch mal eine Frage, also auch zu einer Umbruchsituation, also diesmal aus dem akademischen Bereich, also
ja.
Das wurde Hochschulen kommen. Das haben Sie ja schon angesprochen. Also gerade, wie haben Sie jetzt persönlich diesen Wechsel empfunden? Denn Sie sind ja vorhin schon in der Betrieb dann auch gewesen.
Ja.
Und danach, also Sie sagten ja, dass die, das, was positiv war, dass ja. Also die Studenten in die Forschung reinkamen. Mhm. Aber das auf der anderen Seite eben die Autonomie
ja.
der Hochschule,
ja.
der erleistet war.
Mhm. Gut. Ich hatte das Glück, in Algerien zu sein, als die Hochschulreform hier durchgeführt wurde. Ich bin im Herbst 68 zu dem Sprachlehrgang in Plaue bei Brandenburg an der Havel geholt worden und wir dachten, es ginge gleich los, dann mussten wir noch warten. Ich habe also Französisch intensiv betrieben und reiste dann im September 69 aus. Da war das hier in vollem Gange. Wir mussten übrigens den Urlaub natürlich in der DDR verbringen. Im nächsten Sommer bin ich zurück. Da war unser ehemaliger Institutsdirektor Seifert war abgelöst worden und als Sektionsdirektor, die Bildung von Sektionen war ja das Kriterium, agierte ein Mann, der von der Bezirksleitung der SED, der Genosse Schröder, Dr. Schröder, war eingesetzt. Und mit ihm sein neuer Parteisekretär. Und ich wurde also zur Aussprache zu ihm gebeten. Das gehört sich so, dass man sich in seiner Einheit meldet, wenn man Urlaub hat aus dem Ausland. Und da hat er mir also erklärt, was sich hier getan hat. Und mir dann gesagt, wissen Sie, Sie werden ja irgendwann zurückkommen. Und dann wäre es doch wohl ratsam, wir delegieren Sie mal in die Praxis, damit Ihre Praxiskenntnisse wieder aufgefrischt werden. Das sagte dieser blöde Genosse mir beim ersten Urlaub. Jeder Normaldenkende sagt, also deutlicher kann dir ja nicht gesagt werden, dass du bei dem Mann hier nicht erwünscht wirst. Du hast deine Familie in Algerien, die Botschaft liegt dicht um die Ecke, du kannst also in die BRD gehen. Natürlich kann man sagen, ich blöder Hund, habe es nicht getan. Ich bereue es heute nicht. Die Studenten, die ich heute treffe, die bedanken sich bei mir, dass ich geblieben bin. Und ich habe mir dann überlegt, solche Leute wie dieser beharrte Genosse, ich will nicht hochmütig sein, aber seine Fähigkeiten waren beschränkt, die werden nicht dauernd da sein. Und als ich zurückkam, war er tatsächlich abgelöst und ein anderer, der vernünftig war, war sein Nachfolger. Ich habe also diese Umprofilierung aus Afrika nur erlebt. Und als ich zurückkam, hatte ich überhaupt keine Sorge um mein Gebiet fachlich, denn ich war in den drei Sektionen, die nun aus der Agrarwissenschaftlichen entstanden sind, Pflanzenbau und Grünland, da war ich also unentbehrlich. Ich war bei den Tierernährern unentbehrlich, weil ich die Brücke zur Tierernährung, ich habe auch Vorlesungen über Krankheiten der Tiere, also im Veterinärbereich gehalten. Und bei der Technik war natürlich die Ernte von Heu und Silage ein Thema, das brandneu war. Ich war also mit meinen Mitarbeitern, die ich immer nur genug loben kann, die haben mich rührend ersetzt. Ich habe mir aber auch Leute ausgesucht, die ich fachlich für kompetent hielt. Die hatten bei mir in der Regel Diplom gemacht und auch promoviert. Auf die konnte ich mich verlassen. Und ich hatte einen engsten Mitarbeiter, der war natürlich Genosse. und der hat über mich sicher berichten müssen. Aber er war Athamanensohn. Sie wissen nicht, was das heißt. Das gepachtete Gut Koppelow bei Güstrow wurde 1931 bis 1933 von Athamanen besiedelt. Das waren junge, akademisch gebildete Leute aus Schwaben, die arbeitslos waren, die Illusionen hatten. Das waren die Grünen von damals. Die wollten zurück in die Natur und die wurden 2 Jahre lang in Koppelow von meinem Vater und seinen Mitarbeitern ausgebildet für die Landwirtschaft. Das waren also liebenswerte, naiv anmutende junge Leute. Und die haben bei uns gelebt, geliebt und auch nicht gelitten und sind dann da geblieben und haben gesiedelt und mein Vater kaufte das Restgut. Und einer dieser Söhne, die damals dorthin kamen, war mein engster Mitarbeiter. Und der war LPG-Vorsitzender geworden und war Genosse, aber zu dem hatte ich Vertrauen. Und der hat mir den Rücken gehalten. Das musste man im engsten Umkreis wissen, wen hast du um dich herum. Und der hat über mich, so vermute ich, und das hat sich auch bei der Ehrenkommission gezeigt, nicht das Geringste getan. Ich konnte ihn leider nicht retten, weil nach dem Umbruch, er sollte mein Nachfolger werden, ich hatte ihn aufgebaut, aber er hatte unglücklicherweise die militärische Ausbildung der Studenten jahrelang betreiben müssen in den Ferien. Und das hat ihm sozusagen das Genick gebrochen, eine Weiterbeschäftigung war dann nicht möglich. Er war Genosse und war militärischer Ausbilder, also sowas kommt natürlich für die als Hochschullehrer nicht in Frage. Da hätte man viel differenzierter urteilen sollen. Und so mancher ist durchgerutscht, der es nicht verdient hat.
Daniel Lerner.
Also Sie hatten am Anfang doch auf relativ deutliche Qualitätsunterschiede zwischen den Arbeiten, zwischen den Diplomarbeiten in der DDR ja. und der Bundesrepublik ja, verwiesen.
Was mein Fachgebiet anbetrifft. Ich will mich da vorsichtig ausdrücken.
Sicher. Wie ja. würden Sie aber praktisch die Entwicklung zu diesen ja, doch Unterschieden oder auch Vorteilen auf Seiten der DDR denn begründen?
Wissen Sie, wir waren eingebunden in Forschungsvorhaben, die dem Staat nützlich waren. Und es ist ja nicht ausgeschlossen, dass Ideen, die man hat, ich habe als erster publiziert über, sagen wir mal, grundlegende Fragen, soll man die Kühe im Sommer im Stall lassen und mit hochwertigem Futter füttern oder soll man sie 150, 160 Tage auf die Weide schicken? Die Dummesdorfer wissen, was das heißt. So, und da habe ich 3 Jahre lang drüber geforscht und Frau Dr. Bockholt hat darüber promoviert, die meine Nachfolgerin nachher unfreiwillig wurde. Und das waren grundlegende Erkenntnisse, die man im Westen in dieser Größenordnung überhaupt nicht kannte. Wir waren ja Großbetriebe und der Westen hatte eine Durchschnittsgröße von 25 Hektar damals und wir lagen schon bei 200 und ein paar zerquetschten. Also insofern waren die Probleme, die anstanden, wissenschaftlich attraktiv und die Aussagen, die wir trafen, hatten Gewicht. Deswegen erinnere ich auch, dass die Neuseeländer und auch zum Teil die Franzosen unsere Ergebnisse gerne benutzt haben. Insofern muss ich sagen, mein Fachgebiet hat durch die dritte Hochschulreform nicht gelitten. Und ich betone, die Einbeziehung der Studenten in die Forschung im frühen Stadium halte ich als vorteilhaft. Die wissen, sie kriegen eine wissenschaftliche Aufgabe, sie müssen lernen, wissenschaftlich zu arbeiten und mit denen kann man nachher auch arbeiten.
Darf ich da eine Frage gleich anschließen? Denn für mich ist die dritte Hochschulreform gerade die Auftrennung von Forschung und Lehre in unserem Fach. Das heißt, dass der Großteil der Studenten das Standardwissen vermittelt bekommt und nur eine ganz kleine Gruppe etwas Forschung machen darf und die Forschung ist wiederum begrenzt durch die Fragestellung innerhalb der geltenden Geschichtswissenschaft. Und das wäre ja nun etwas Umgekehrtes. Hier würde ich sagen, ist hier das geradezu das Ideal, wenn wir Studenten von Anfang an und das forschende Lernen ist jetzt unser Prinzip, das wir auch in der Geschichte zu praktizieren brauchen. Also ist die Differenzierung, und ich schätze, das ist eine ganz wichtige Einsicht, die Differenzierung nach Fachgebieten oder Fächern sehr ganz zentral.
Genau, aber sie ist sehr unterschiedlich. Also den einen Satz, den Sie in Ihrem letzten Rundschreiben schicken, die Trennung von Forschung und Lehre, die bestreite ich für mein Gebiet.
Das ist gut zu wissen. Ja, dann nehme ich das zurück. Für Geschichte gilt es. Ja. Daniel, ich hätte Sie unterbrochen. Noch eine Frage.
Ich wollte nämlich auch in die Richtung, aber auch, das müsste die zweite Hochschulreform gewesen sein, die eine Effektivierung in der das Studium das durchlebte. Halten Sie diese Entwicklung für positiv?
Die zweite Hochschulreform, das Konzil wurde abgeschafft, es wurden 4 Prorektorate eingerichtet, Russisch, und Englisch wurden Pflichtfächer. Das war also die äußere Form der Änderung und damit starb die Autonomie der Universität. Diese Entwicklung halte ich für bedenklich und für negativ. Denn es war jetzt eine Befehlskette in die Wege geleitet worden, die garantierte, dass man den Klassenkampf gewinnen könnte. Denn in diese Zeit, nach der zweiten Hochschulreform, begann die große Säuberungswelle im Lehrkörper. Ich habe in meinem Buch nur angeführt die Fälle von Professor Kummel in Physik, der laut Einstein betonte, dass also nichts ewig ist. Ich habe angeführt Herrn Fritz Müller, der als Dekan der Philosophischen Fakultät, als Pädagoge hier eingesetzt wurde, von Schwerin her, beim Lehrkörper keine große Resonanz fand. Man hielt ihn nun für den Schreiber aus Schwerin, der aber dann, sagen wir mal, Sozialdemokratismus hier entwickelt haben soll und sehr in die Enge getrieben wurde. Und das alles wurde ja in der Ostsee-Zeitung dokumentiert. Und ich habe angeführt den Fall des Historikers Nichtweiß, ein Offizier, der in Stalingrad überlebt hatte, aus der Lehre dort gezogen hatte, dass wir in Deutschland auch eine andere Politik ergreifen müssen, der als Historiker nach Rostock kam, der aber an der Kirche auch festhielt, auch durch seine Frau, und selbst 1946 hier Selbstmord machte. Diese Säuberung des Lehrkörpers ist nach der zweiten Hochschulform das, was ich am stärksten in Erinnerung behalte. Und man hat also die bürgerlichen, fortschrittlichen Leute oder mehr oder weniger fortschrittlichen eliminiert und man hat aus der Partei diejenigen Leute eliminiert, die Generallinie missachteten. Das haben wir Studenten mitempfunden und ich war Professor Petersen dankbar, dass ich eben auf ein Gebiet gesetzt wurde, in dem anderen von dem anderen nichts verstanden und umgekehrt. In der großen lieben Sowjetunion liefen die Forschungen zur Erhaltung der Steppen genau in dem Sinne, wie ich sie auch hier lehrte und betrieb. In den USA hatte man gegen die Erosion die Notwendigkeit der Steppen erkannt, sodass mein Gebiet hineinpasste in diese große Welle. Wir müssen die Vegetation erhalten, wir müssen was gegen die Wüstenausdehnung tun. Und dies hat sich also für mein Gebiet als fruchtbar und richtig erwiesen. Ich hatte also da keine Schwierigkeiten. Was im Lehrkörper vor sich ging, war eine andere Sache. Und die Zusammensetzung der Studenten hat sich natürlich geändert. Es ging jetzt das 5-Jahr-Studium los. Und man hat also nun die Biologie sehr eingeschränkt. Und wir haben innerhalb eines 5-Jahr-Studiums die Praktika, den Vorspann der praktischen Kenntnisse, die man haben muss, wenn man Agrarwissenschaft studiert, organisiert in bestimmten Ausbildungsbetrieben. Die jungen Mädchen wurden also schon im ersten Studienjahr in Seminargruppen, 20 etwa, in einen Ausbildungsbetrieb gesteckt. Das waren vorbildliche Betriebe, entweder LPG oder VEG. Und sie wurden dort betreut durch einen hauptamtlich zur Universität gehörigen Betreuer. Sie haben also unter Aufsicht fortschrittliche Betriebe kennengelernt. Und wer dort nicht spurte, der floh raus. Etwa 10% haben diese Kur nicht überstanden. Und wer dann durch war, der wurde aufgenommen. Und wir haben nachher noch das Betriebsleiterpraktikum ein halbes Jahr gehabt. Also Praktika wurden integriert. Es wurde ein 5-Jahr-Studium gemacht. Und der Anteil der Mädchen wuchs zwangsläufig. Alle abgeblitzten Biologen kamen zu uns. Die Biologie war Wunschfach. Und wenn man da abgelehnt wurde, dann blieb ja wohl nur Landwirtschaft. Wer in der Pädagogik nicht weiter oder durchkam, der landete bei uns. Wir haben also viele Leute erst überzeugen müssen, wie nützlich die Tätigkeit bei uns ist. Es ist uns in vielen Fällen gelungen. Und viele Damen haben eine anspruchsvolle Tätigkeit nachher ausgeübt. Sie waren dann aber nach 89 meistens arbeitslos.
Frage, ja.
Ja, wie zum Beispiel sah es aus mit dem Austausch von Forschung mit dem Westen? Ja. Also was mich jetzt daran so interessiert, gab es da überhaupt irgendeinen Austausch? Durfte man sich damit befassen? Durfte man das einfließen lassen? Oder?
Die Frage ist voll berechtigt. Alles musste gemeldet werden und lief über das Direktorat für Ausland. Also jede ein Austausch von Publikationen. Man merkt es daran. Also ich weiß auch von anderen, ich habe also folgenden Weg ergriffen. Ich habe meinen Freunden aus dem Ausland mitgeteilt, ich bin jetzt da und da, in Madagaskar oder auf Guinea. Schickt mir bitte eure Publikation dahin. Das klappte. Ich war also fein raus. Und die nahm ich natürlich mit, und wenn ich aus dem Ausland zurückkam, hat man mir die nicht weggenommen. Die dachten, das gehört natürlich zu seinem Arbeitsmaterial. Gehörte ja auch, aber es war nicht erlaubt. Die anderen haben immer lange bangen müssen, ob sie etwas verschicken dürfen. Und wenn ja, die wurden also, wenn sie etwas verschickt haben, was nicht den Ansprüchen der Leitung erfüllt, wurden sie ins Direktorat für Ausland befohlen oder in die Kaderabteilung. Man sagt ihnen, wie können Sie es wagen, diese Ihre Publikation, die doch einen gewissen Geheimhaltungsgrad hat, einfach so mir nichts, hier nichts zu versenden. Das durfte nicht sein. Ähnlich war es mit dem Besuch von Kongressen. Ich habe vor der Wende, als Asmus Petersen, mein Lehrer, noch lebte, 1960 den Grassland-Kongress in Reading in England miterlebt. Das war vor der Wende. Da waren wir 7 Mitarbeiter und Asmus bestimmte, du fährst mit, wir hatten uns alle geduzt. Wir fuhren mit. Wir hatten keine Vorträge, aber wir durften da sein. Das war für mich ein ungeheures Erlebnis, nach der Gefangenschaft nur wieder mit Franzosen und Engländern Kontakt aufnehmen zu müssen. Freundschaften, die damals entstanden. Ich bin auf Exkursion in Nordirland gewesen, neben mir saß ein Südafrikaner, burischer Herkunft. Der hat mir genau erzählt, wie es damals war, als die ersten Buren da ankamen. Da war gar nichts und sie haben das ganze Land erst in Kultur gebracht und so weiter. Mit dem habe ich korrespondiert die ganze Zeit, bis er starb. Obwohl ich wusste, dass dies an sich nicht geduldet werden durfte. Ich musste aber jedes Jahr angeben, meine Korrespondenzen, mit wem ich im Ausland Kontakt habe. Das musste ich melden. Und da habe ich den immer aufgeführt und immer dazu geschrieben, vom britischen Grassland-Kongress. Und dann hat der Mann mir vorgeschlagen, er wäre jetzt Funkamateur geworden. Ich möchte doch auch Funkamateur werden, dann könnten wir uns doch über Funk unterhalten. Und da habe ich ihm zu verstehen gegeben, das geht leider nicht. So weit ist die Toleranz hier bei uns noch nicht gegangen. Das sind also Beispiele, wie es war. Und später durfte man kaum noch in Kongresse. Ich habe mich für jeden Kongress gemeldet, weil ich einmal drin war und ich war ja Auslandskader. Und wenn man sich meldete, muss man einen Vortrag einschicken. Das habe ich immer getan. Und dann kriegte man gewöhnlich 2 Tage, bevor es losging, die Nachricht, leider ist es uns in diesem Jahr nicht möglich. Und als der Kongress in Moskau 1973 war, wurde ich auch ausgebotet. Und da habe ich dem Minister persönlich geschrieben, ich darf überall hinfahren in die dritte Welt, aber in das Heimatland der arbeitenden Bauern, da lässt man mich nicht fahren. Und dort durfte ich fahren. Das sind also so Ausnahmen, die dann mal auftauchen. Also Kongressbesuche sind nachher nur denen noch möglich gewesen, die das volle Vertrauen der Partei hatten. Auf meinem Fachgebiet gab es 3, 4 Leute, die kannte man. Die waren natürlich alle Genossen, die fuhren immer überall hin und wir anderen blieben zu Hause. So war das.
Reihenfolge jetzt Heiko, dann Steffen und dann.
Das ist doch wunderbar dazu, weil ich wollte mich genau in die Richtung des Auslandes nach der Zusammenarbeit fragen. Hubert, hat es aus Ihrem Bereich intensive oder auch nicht intensive oder vorgegebene Zusammenarbeit mit den Fakultäten in den sozialistischen Bruderländern gegeben, beziehungsweise einfach auch nur innerhalb der DDR. Und was mich da auch noch ein kleines Stück interessiert, wie war eventuelle Zusammenarbeit mit kubanischen Einrichtungen ab 1959?
Mit welchen Einrichtungen?
Kubanischen.
Kuba, ja. Ich war auf Kuba. Durfte ich hin. Ich war auch, wie gesagt, eben auf dem Kongress in der Sowjetunion, da hatten wir eine Exkursion. Ich habe mich gleich für Usbekistan gemeldet, weil ich für mein Lehrbuch gerne Bilder von den Steppen in Usbekistan haben wollte. Ich habe sie auch gemacht. Und da habe ich die usbekischen Leute kennengelernt. In der Regel sprachen sie nur Russisch, aber wir hatten Dolmetscher dabei. Ich habe an sich in Sprachen immer recht gut abgeschnitten, in Russisch mit 4-. Ich habe kein Empfinden für slawische Sprachen. Es ist bedauerlich, aber es ist so, man kann damit leben. Und ich habe also die Leute kennengelernt, auch deren Veröffentlichung ich kannte, und wir haben dann vereinbart, jetzt schicken wir uns die Veröffentlichung. Ich habe das 2 Jahre lang nach Usbekistan getan. Ich habe nie eine Antwort bekommen, nicht mal, dass es angekommen ist. Und dann hat mir ein Genosse gesagt, gib's auf, die dürfen das gar nicht. Die dürfen mit dir auch nicht Kontakt haben. Für die ist das auch schon wieder Ausland. Also das ging leider nicht. Was hatten Sie noch?
Innerhalb der DDR und Kuba.
Ja, Kuba. Wir hatten kubanische Studenten, wir hatten kubanische Doktoranden bei uns und ich war auch auf Kuba. Und wir hatten Herrn Professor Risse auf Kuba, der aus Greifswald stammt. Der hat mich mal geführt auf Kuba und hat mir gezeigt, was er dort gemacht hat. Also der war eine Ausnahmeerscheinung aus Greifswald. Er hat eine kubanische Frau geheiratet, er durfte da bleiben. Und Fidel hat ihm erlaubt, für die Genbank der Botanik nach Südamerika zu fahren. Er war Kakteen-Spezialist und hat also mir gezeigt, wie viel Kakteen er da hatte. Es war begeisternd. Er war Vorlesender in der dortigen Universität und die Kubaner sind ja sehr muntere Leute. Sie sind nur unpünktlich. Damit muss man leben. Aber sonst sind es ganz nette Leute. Und der Austausch der Studenten, der Doktoranden florierte bis jetzt. Meine quasi Nachfolgerin Rita ist auf Kuba gewesen und die hat nach wie vor gute Beziehungen dort. Wir haben also mit Kuba immer gut verhandelt. Wir hatten Versuche, die wir dort machten. Herr Professor Menning hat dort Versuche gemacht mit Zuckerrohr. Diese Verbindung lief bis 1989 gut und ist jetzt durch Frau Dr. Britta Kowalski wieder aufgenommen worden. Er wird jetzt fortgesetzt, wenn auch nicht so stark wie früher. Früher war es also mehr. Und die kubanischen Kollegen, die waren erstaunlich weltoffen. Sie haben uns alles gezeigt, was wir sehen wollten. Wir haben auch Studentenaustausch gehabt. Einige, nicht sehr viele. Es war also ein gutes Verhältnis mit Kuba. Das kann ich grundsätzlich sagen. Und Forschungen, ich habe selbst dort in Kuba keine Forschung angestellt, weil ich mehr auf Afrika orientiert war. Aber ich habe Kuba in guter Erinnerung und ich muss schon sagen, die Bevölkerung, die einem dort begegnete, ist natürlich arm. Aber sie sind von Natur aus fröhlich und relativ zufrieden. Die Exilanten sind die reichen Leute gewesen. Denen ging es an den Kragen, wenn man das so sagen darf. Die haben ihre Vermögen, was weiß ich, verloren. Mit der Religion hatte Fidel ja auch seine Schwierigkeiten. Er hatte ja alle auf ein Schiff gesetzt und nach Spanien exportiert. Allmählich dürfen wieder einige zurück. Also Kuba ist immer eine Reise wert. Bis heute.
Also mich würde interessieren, also damals war ja die Welt gespalten in zwei Lager. Welche Rolle spielte das jetzt, also das geht jetzt auf zwei Schienen, welche Rolle spielt das Thema zum einen im internationalen Kontakt, wenn Sie also mit Wissenschaftlern aus anderen Ländern, auch aus den westlichen Blockstaaten mehr oder weniger Kontakt hatten, also welche Rolle spielte da die Politik? Und die zweite, welche Rolle spielte sie an der Universität? Das heißt, musste man in Vorlesungen oder auch in Seminaren immer wieder darauf hinweisen, jetzt auf die Überlegenheit des eigenen Systems oder ähnliches, oder durfte man relativ frei und unpolitisch über sein Gebiet reden?
Ich fange hintenrum an. Wir hatten durch unseren Minister Böhmel die Anweisung bekommen, jede wissenschaftliche Veröffentlichung muss mindestens 3 sowjetische Autoren anführen. Man stelle sich das mal vor. Das war angeordnet, aber ist nie befolgt worden. Das ging ja von Gebiet zu Gebiet sehr unterschiedlich. Wenn ich mal im Ausland mit westlichen Leuten zusammen war, ich war also als hier kurz vor der Wende, durfte ich überraschend nach Montpellier zum Grasland, zum Steppenkongress fahren, weil ich alter Steppenhase bin. Und ich bin auch dort Leiter einer Sektion geworden und habe dort also viel Gutes gesehen. Und wenn ich auftrat, dann haben die Westdeutschen mich immer so komisch angeguckt. Dass also aus dem Osten jemand auftritt, der die Materie kennt und auch noch so gut Französisch spricht. Ich habe jetzt das denen nachgefühlt, dass die also erstaunt waren, dass es so eine Type wie mich da gab. Ich war auch ein seltenes Exemplar, davon abgesehen. Aber die westlichen Leute waren mir gegenüber zunächst zurückhaltend. Und ich konnte ihnen ja auch nicht ganz vor der Wende nicht gleich meine ganze Lebensgeschichte erzählen. Wir sollten pro forma keine Kontakte haben. Nun hatten wir 1976 den Kongress in Leipzig. Und Herr Kollege Spahr, späterer Präsident der Landakademie, war verantwortlich für viele Sicherheitsfragen. Der hatte uns gesagt, kein Kontakt mit den westlichen Leuten, aber alles aus ihnen herausholen. Das nennt man Dialektik. So, und das hatte ich gemacht. Ich Monsieur Uhuru ist ein Mann aus Frankreich, aus der Bretagne, so ein stubbiger Mann. Der hat sehr viel veröffentlicht über die Steppen Afrikas und ich hatte ihn in Afrika nie kennengelernt. Und er kam nach Montpellier, nach Leipzig. Und ich habe mich mit ihm im Hotel getroffen. Habe mir auch nichts dabei gedacht. Am nächsten Tag, jeden Tag war Auswertung unter Leitung von Herrn damals Dr. Spahr, wurde ich vor der DDR-Clique heruntergemacht, dass ich ohne Wissen der Leitung mit einem Fremden alleine ein längeres Gespräch in einem anderen Hotel geführt hätte. Ich habe gesagt, das gebietet die Höflichkeit, dass man Leute aufsucht, sich mit ihnen unterhält und wir haben vieles Gemeinsames. Ja, das ist ganz egal. Sie hätten erstens um Genehmigung bitten müssen und zweitens hätte ein Genosse mit müssen. Die nächste Unterredung mit einem anderen habe ich dann mit einem Genossen führen dürfen. Aber die Tatsache, dass ich da wieder die Anweisungen gehandelt hatte, drückten sich dann so aus. Die Exkursion, die in den Norden dann aus Leipzig herbei vorgesehen war, wo ich meine eigenen Versuche vorführen sollte, ich durfte nicht mehr mit. Ich wurde ausgebotet und durfte nicht mitfahren, weil ich dort Kontakte gepflegt hatte, die nicht erlaubt waren. Das war das interne Leben.
Ja, so war das. Letzte Frage, weil die Zeit davon läuft. Bitte.
Ich würde gerne noch mal nachfragen wollen, was die Wende für Sie gebracht hat. Und zwar in der Hinsicht, da wir gehört haben, dass die Ergebnisse in der DDR besonders gut auf Ihrem Gebiet waren, auch im Vergleich zum westlichen Standard. Wie stark war die Konkurrenz mit westlichen Wissenschaftlern? Wie hat die Bundesrepublik oder wie ist die Bundesrepublik nach 1990 mit der Universität und ihrem Lehrstuhl umgegangen? Gab es da starke Auswechslungen oder Ungerechtigkeiten? Wie haben Sie das entwickelt?
Also es gab zunächst mal Freude, dass der Kontakt nun öffentlich gemacht werden konnte. Ich wurde eingeladen. Ich habe in Kiel gesprochen, ich habe in Hohenheim gesprochen und nachdem nachher meine Nischen raus waren, ist das Echo sehr groß. Also ich habe viele neue und alte Verbindungen wieder hergestellt. In Weihenstephan ist ein Mann, den ich in Moskau zuletzt gesehen hatte und das war auch sensationell. Wir hatten einen Tag Exkursion in Moskau vorhergesehen und ich wollte nicht mit unserer DDR-Delegation fahren, ich wollte mal mit den Franzosen fahren. Und ich habe mich also da wartend aufgestellt und der Bus kam nicht. Und die Busfahrerin war ganz nervös, ich sage keine Ursache, die haben was anderes vor, fahren wir, dann nehmen wir doch einen PKW. Nein, wir nehmen den Bus. Und da habe ich also mit der Begleiterin, die natürlich gut Französisch konnte, die nicht ahnte, dass ich Deutscher bin, habe ich also mit ihr eine Art individuelle Tour zu den Städten Moskaus gemacht, die ich noch nicht kannte und habe ihr gesagt, sie braucht das aber nicht in ihren Bericht zu schreiben. Und es stellt sich nachher heraus, die Franzosen hatten so gefeiert, dass sie am nächsten Morgen nicht in der Lage waren, da mitzufahren. Und da traf ich die westdeutsche Mannschaft zusammen mit Professor Wilhelm Lampeter. Der hat es also nun vorgezogen, die Exkursion mit den Westdeutschen zu machen. Dies alles war natürlich verboten. Und es ist mehr oder weniger rausgekommen oder auch nicht rausgekommen. Aber irgendwie haben wir versucht, die Kontakte zu der westlichen Welt in einer menschlichen Form aufrechtzuerhalten. Und die menschliche, die überwog immer. Mehr kann ich im Moment dazu nicht sagen. Und die Zeit läuft.
Ja, wir werden, wenn wir es genau nehmen, oder wir würden nie zu Ende kommen, aber wir kommen jetzt zu Ende. Jetzt ist das Stichwort, denke ich, schon nicht direkt, aber indirekt gefallen. Eben, was ist der Gewinn von 89? Was wiegt die Freiheit gegen, nicht wahr, die unbestreitbaren Leistungen zur Zeit der DDR? Ich glaube, eines ist allen deutlich geworden. Es gibt, das ist in der Geschichte so, kein Schwarz-Weiß-Malen, sondern es gibt eine differenzierte Sicht, die wir aus der individuellen Darstellung hier gewonnen haben. Lieber Herr Retzold, Sie haben dieses Buch, ich weiß ja, ich war ja daran beteiligt.
Sie haben den Titel gefunden, nicht nur das, Sie haben es schreiben lassen, ohne Sie wäre das nie geworden.
Gut, aber Sie haben heute uns noch bereichert durch die Details, die da nicht drinstehen. Und es ist wichtig, ich denke, dass es vom Kontakt der Jüngeren zu den Älteren, auch das gehört zur Universitas, ist es ein Gewinn, dass wir heute hier zusammengesessen haben und wir dürfen uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken.